Wir wollen morgen weiterfahren aus dem Leben von Mose, ein paar Gedanken anzuschauen. Und das Thema über den Morgen ist Gottes Mitarbeiter. Und jetzt ist vorab die Frage, wen trifft das? Sicher die ältesten Prediger oder etwa die eine Funktion und eine Aufgabe haben in der Gemeinde, oder sind da alle angesprochen? Der Apostel Paulus tut im Neuen Testament, im 1. Korinther 3, Vers 9 und 10, tut er das sehr schön beantwortet, und er sagt dort, wir sind Gottes Mitarbeiter. Da sind alle eingeschlossen. Jedes Einzelne, sonst hätte ich mich gar nicht dafür gehabt, so einen Text am Morgen zu nehmen oder so ein Thema, wenn das nur ein kleines Grüppli anging. Der Abschnitt, den wir da den Morgen miteinander anschauen wollen, ist 2. Mose 35. Ich werde die ersten 10 Vers lesen. Dann von Vers 20 bis 29 und am Schluss nachher noch 30 bis 35. Es sind 4 Abschnitte vom Text her, und ich werde versuchen, zu diesen 4 Abschnitten ein paar Gedanken zu sagen. 2. Mose 35. Und Mose versammelte die ganze Gemeinde der Söhne Israels und sagte zu ihnen, dies sind die Worte, die der Herr zu tun geboten hat. 6 Tage soll man seine Arbeit verrichten, aber den 7. Tag sollt ihr heilig halten. Er soll euch ein ganz feierlicher Sabbat für den Herrn. Jeder, der an ihm Arbeit verrichtet, muss getötet werden. Ihr dürft am Sabbattag in all euren Wohnsitzen kein Feuer anzünden. Weiter sagte Mose zu der ganzen Gemeinde, zu den Söhnen Israels, dies ist es, was der Herr geboten hat. Nehmt aus eurem Besitz Hebopfer für den Herrn. Jeder, dessen Herz willig ist, soll es herbeibringen, das Hebopfer für den Herrn. Gold, Silber, Bronze, violetten und roten Purpur, Karmesinstoff, Bisus, Ziegenhaar, rot gefärbte Widerfelle, Häute von Delfinen und Akazienholz, Öl für den Leuchter, Balsamöle, für das Salböl und für das wohlriechende Räucherwerk und Onyxsteine und andere Edelsteine zum Besitz für den Ephod und die Brusttasche. Und alle, die weisen Herzens haben unter euch, sollen kommen und alles machen, was der Herr geboten hat. Und dann ab Vers 20. Darauf ging die ganze Gemeinde der Söhne Israel von Mose fort. Dann kamen sie, jeder, den sein Herz willig machte, und jeder, dessen Geist ihn antrieb, brachte das Hebopfer des Herrn zur Arbeit am Zelt der Begegnung und für den ganzen Dienst darin für die heiligen Kleider. So kamen die Männer mit den Frauen. Jeder, dessen Herz willig war, brachte Spangen, Ohrringe, Siegelringe und Halsketten, allerlei goldenen Schmucksachen. Ja, jeder, der dem Herrn ein Schwingopfer an Gold darbrachte. Und jeder, bei dem sich violetten oder roten Purpur vorfand, auch etwas Karmesinstoff oder Bisus, Ziegenhaar, rot gefärbte Widerfelle oder Häute von Delfinen, brachten es herbei. Jeder, der ein Hebopfer an Silber oder Bronze entrichten wollte, brachte das Hebopfer des Herrn herbei. Und jeder, bei dem sich Akazienholz für irgendeine Arbeit am Bau des Heiligtums befand, brachte es. Ferner spannte jede Frau, die ein weißes Herz hatte, mit ihren Händen und brachte das Gesponnene, den violetten und roten Purpur, den Karmesinstoff, den Bisus. Alle Frauen, die ihr Herz mit Weisheit dazu trieb, spannen das Ziegenhaar. Die Fürsten aber brachten Onyxsteine und andere Edelsteine zum Einsetzen für das Ephod und für die Brusttasche. Ferner das Balsamöl und das Öl für den Leuchter, für das Salböl, für das wohlriechende Räucherwerk. Die Söhne Israels, alle Männer und Frauen, deren Herz sie antrieb, zu dem ganzen Werk beizutragen, das zu tun, der Herr durch Mose geboten hat, brachten dem Herrn eine freiwillige Gabe. Wir werden miteinander morgen den 2. Mose abschliessen, und wenn ich den nochmal ganz kurz in die 3 Gruppen einteile, haben wir in den ersten 18 Kapiteln die Rettung angeschaut, wo wir auch gut wieder in unser Leben dienen können, als Grundlage. und nachher die Annahme von Gottes Seite, Kapitel 19 bis 24 und jetzt die letzten 16 Kapitel, Kapitel 25 bis 40, ist im Grunde genommen Gottes Gegenwart und was dazu braucht. Und für die Gegenwart, dass Gott unter seinem Volk wohnen und sie ihm dienen können, ich die zwei Bereiche anschneiden, die uns da drin auch angeschnitten sind. Das eine ist der Ort von seiner Wohnung, wo jetzt gebaut wird, die Stiftshütte genannt, wo das Volk jetzt Material wird dazu liefern, dass die zwei Verantwortlichen mit dem Volk nachher die Stiftshütte errichten können. So wie es im Römer 9, Vers 4 und 5 steht, das Privileg, das grosse Vorrecht, wo Israel hatte, wir haben im Neuen Testament heute mehr, aber sie haben das hier schon gehabt. Die Israeliten sind, deren die Knechtschaft gehört und die Herrlichkeit und die Bundesschlüsse und das Gesetz und der Gottesdienst und die Verheißungen, denen auch die Väter gehören und aus denen Christus herkommt, nach dem Fleisch, der da ist, Gott über alles gelobt sei in Ewigkeit. Und nachher der zweite Gedanke ist dienen ihm, der zur Verfügung gestellt wird. Materieller, zeitlicher und kräftemässiger Kraft. Wenn wir jetzt den ersten Abschnitt angehen, so könnte man sagen, der gehört direkt so noch nicht gerade trainieren, aber es ist eben zum Gott dienen, zum Gottesdienst, ist auch der erste Abschnitt wichtig, der vom Sonntag oder vom Sabbat, der vom Ruhetag. Und jetzt ist interessant, und da ist es wichtig, dass wir den Bogen machen, in 1. Mose 2 rein, wo Gott geruht hat nach diesen 6 Tagen Schöpfung. Jetzt können wir uns fragen, ist er erschöpft gewesen? Hat er eine Pause gebraucht nach diesen 6 Tagen, wo er die Erde und alles gemacht hat? Sonne, Mond und Sterne und alles, was wir sehen und nicht sehen, einfach alles hat er dann geschaffen. Nein, aber das Werk war fertig gewesen, es war vollendet gewesen, es war sehr gut gewesen und darum hat er sich dort, darf ich so sagen, zur Ruhe gesetzt und ganz angeschaut. Jetzt wisst ihr, bei unserer Erlösung ist es nicht genau das Gleiche. Und das ist das, was der Hebräerbrief anspricht, im 4. Kapitel, Vers 9, wenn er sagt, es ist also noch eine Ruhe vorhanden, dem Volke Gottes, wo er auch uns in die Ruhe einnehmen und genommen hat. Das heisst, im Neuen Testament sind wir nicht mehr vom Gesetz gefordert, du sollst, du musst und so weiter. Die ganze Aufzählung, 613 Gebote, die wir als Rucksack mitnehmen und müssen aufpassen, dass wir keines brechen, sondern der Herr Jesus hat für uns das Gesetz erfüllt und darum sind wir mit ihm in die Ruhe eingenommen. Und darum schreibt das der Hebräerbrief, schreibt er so. Aber jetzt hier ist ganz klar, ist der 7. Tag, der Ruhetag, der ist gegeben. Und auch wir wollen den pflegen, wir wollen da in die Gegenwart Gottes gehen, wie wir es heute machen. Und wollen das so ausnutzen. Und jetzt beim zweiten Abschnitt ist die Aufforderung, die wir bereits im 2. Mose 25 eigentlich analog alles gelesen haben. Die ganze Aufzählung von diesen 14 Gegenständen, 14 verschiedenen Materialien, die sie gebracht haben, um die Stiftshütte zu bauen. Warum tut Gott jetzt da nochmal alles wiederholen? Ist das nötig, so etwas, kann ich sagen, Materielles, so etwas Irdisches, so etwas, was uns heute sowieso nicht mehr so betrifft, das nochmal wortwörtlich den Weg viel Platz einzunehmen, hätte man da nicht Wichtiges können schreiben. Nein, wenn Gott etwas wiederholt oder wiederholen lässt in seinem Wort, zeigt er uns seine Wichtigkeit. Das tut er hoch einstufen. Und da gefällt es mir, er fängt an mit dem Hebopfer. Er tut das Volk auffordern, dies ist, was der Herr geboten hat, nehmt aus eurem Besitz ein Hebopfer. Und jetzt möchte ich in unser Leben zurückgehen. Bevor wir uns bekehrt haben wir aus unserem Besitz heraus immer wieder Sachen genommen und haben in den Freuden dieser Welt haben wir das Materielle eingesetzt, wir haben das gebraucht und so weiter und wir haben das verbraucht. Und was ist von dem noch führig? Was können wir von dem zurückholen? Die Freuden dieser Welt sah ich wie Schaum vergehen. Das ist nichts mehr. Das ist weg. Das Volk Israel hat im Kapitel 32 das Gleiche gemacht. Der Mose war auf dem Berg oben, das war vielleicht etwa 50 Tage früher, war auf dem Berg oben, 40 Tage, Und dann ist das Volk gekommen und haben zum Aaron gesagt, komm, mach uns einen Gott. Und er hat gesagt, gebt mir euren Ring. Sie haben Torring, Nasenring oder was für Ring alles gehabt, haben sie abgerissen, haben es ihm gegeben und hat das goldige Kalb gemacht. Was ist von dem Kalb übrig geblieben? Das war die Welt. Wie die Welt. Tragisch. Und jetzt kommt aber Gott und sagt, jetzt will ich von euch ein Hebopfer. Etwas, das er abhebt von eurem Besitz, das freiwillig ist, für mein Reich, für meinen Tempel zu bauen. Ist bildlich, wörtlich, sehr schön dargestellt. Und dann ist aufgezählt, in welche Möglichkeiten, in welche Bereiche, dass sie das Hebopfer nehmen können. Wir lesen hindurch noch, wir haben das gelesen, im Vers 27, dass die Fürsten, die Vermögenden, die Reicheren, die haben sogar Edelsteine gebracht, Onyxsteine und so weiter, Diamanten für das Brustschild vom Hohepriester, wo man schätzt, dass das ungefähr 1 Million wert war, mit diesen 12 Steinen drin. Also das war etwas Wertvolles. Aber das Volk selber, da komme ich nachher noch dazu, die haben nach ihren Möglichkeiten, nach ihren Fähigkeiten, haben sie etwas bringen können. Jetzt möchte ich einfach das Hebopfer noch unterteilen. Seint war ein Befohles. Das war der Zehnte. Dann hat Gott erwartet, für die Leviten, für die Priester, dass die existieren können. Und da geht es jetzt nicht um den Zehnte. Da geht es um eine freiwillige Gabe, die er ansprechen kann. Ein freiwilliges Hebopfer, wo jeder mithelfen kann, wie er will. Und damit bin ich beim nächsten Gedanken. Der Mose hat nachher nochmal aufgezählt, für was das alles verwendet wird. Also er hat eine Perspektive gegeben, für was das ihre Material gebraucht werden. Ich habe all das ausgelassen. Das sind einfach all die Gegenstände von der Stiftshütte, mit den Decken, mit den Vorhängen, mit allem, was dazugehört. Das ist nochmal ein kurzer Abriss vom Vers 11 bis zum Vers 19, wo wir ausgelassen haben. Und dann im Vers 20, und damit komme ich zum dritten Gedanken, steht, da ging die ganze Gemeinde der Söhne Israels von Mose fort. Sie haben die Botschaft gehört. Und jetzt ist die Frage, sind sie nur Hörer des Worts oder sind sie auch Täter des Worts? Und diese Frage ist auch uns immer wieder gerichtet. Wir gehen da zum Gottesdienst raus. Wir haben vielleicht ein paar Sachen gehört. Irgendwo ist vielleicht auf einen wunden Punkt noch der Finger gelegt worden. Und jetzt können wir uns draussen schütteln, wie eine Ente, wenn sie runtertaucht ist und wieder rauskommt beim Wasser. Und dann hat sie kein Wasser mehr an sich. Sie ist wieder super, sie ist wieder rein, ist kein Problem und können weiter schwimmen. Oder wir können sagen mal, das tue ich jetzt ändern. Das will ich ändern. Beim Volk gefällt es mir. Beim Volk lesen wir, dass sie nachher gekommen sind. Und jetzt sind da verschiedene Gruppen eingeteilt. Die haben mir das ein bisschen unterstrichen bei der Bibel. Es steht da, denn sein Herz willig machte. Also im tiefsten, innersten, im Herz ist ein Entscheid gefällt worden. Und dann hat jede etwas von ihm genommen, den sein Herz willig machte und gesagt, das gebe ich Gott, das bringe ich ihm. Im gleichen Vers, Vers 21, dessen Geist ihn antrieb. Und da wird ja einfach beim Volk Israel die Erweckung ganz kurz in Erinnerung rufen. Die erste Erweckung ist passiert beim Auszug aus Ägypten raus, wo sie wirklich von der Liebe Gottes angetan worden sind und gesagt, mal dem Gott dienen wir, wo uns aus der Sklaverei in die Freiheit geführt hat, wo uns eine neue Perspektive gegeben hat, wo uns in ein Land führen will, wo Milch und Honig fließt. Haben wir alle heute Morgen das auch erlebt, dass wir aus der Sklaverei raus, aus der Sünde raus, aus Bindungen raus in die Freiheit gekommen sind. Wenn das nicht der Fall ist, darfst du das noch erleben. Komm zu Jesus mit all dem, was dich noch belastet. Und bei ihm ist Freiheit, bei ihm ist Frieden, bei ihm ist Ruhe. Und dann hat sie die zweite Erweckung da erlebt. Nach dem goldigen Kalb ist jetzt da noch mal wie ein Aufbruch gewesen. Wenn wir weitergehen ins Neue Testament, hat der Herr Jesus die Jünger müssen, darf ich sagen, korrigieren oder kritisieren, hat er einen Nachkritt, dass er dann gesagt, nach meinem Auferstehen habt ihr den Zeugen nicht geglaubt, dass ich auferstanden bin. Obschon ich es euch eigentlich vorausgesagt habe, dass ich am dritten Tag wieder auferstehe, haben sie es nicht geglaubt an den Frauen, die gekommen sind, oder einmal nur teilweise. Eigentlich eine Tragik. Und jetzt auch wieder Parallele zu uns, wie ist es bei uns? Dessen Geist willig gemacht ist. Sind wir dann bereit, ein Opfer zu bringen, Zeit zu investieren, Kraft zu investieren, einen Abend zu investieren? Am vergangenen Mittwoch ist die christliche Ostmission, ein Vertreter ist da gewesen und hat diesen eindrücklichen Einblick gegeben über die Weihnachtspäckchen. Das letzte Jahr sind gut 100'000 Weihnachtspäckchen sind nach Moldawien gebracht worden mit 33 Sattelschlepper. Und wir haben dort die Menge Familien eingesehen. Es war für mich absolut berührend und eindrücklich gewesen, was da gegangen ist und was da geht. Und darum passt das jetzt gut zusammen, dass Jasmin da vorhin die Einladung noch gegeben hat und ich möchte die unterstreichen, auch für ein Hebopfer, wenn ich das jetzt so sagen darf. Es ist nicht unsere Gewohnheit, dass wir das machen, ich will das auch nicht einführen, aber einfach, weil es jetzt gerade in den Text hier passt. Was mich aber am letzten Mittwoch betroffen gemacht hat, ist einfach Beteiligung, das möchte ich offen sagen. Wir sind nicht ganz 10 Personen gewesen und das auf relativ grosse Gemeinde. Aber auch das dürfen wir Gott herlegen, weil das Bild, das wir dort abgegeben haben, bei dem Vertreter der christlichen Ostmission, ich denke, das ist nicht über all Zweifel erhaben. Aber Gott kann das auch noch korrigieren. Er kann da helfen. Wir stehen ja vor Gott und nicht vor Menschen. Ich will nicht da stehen bleiben, sondern wieder zum Positiven weitergehen. Jetzt ist da die Aufzählung, was gekommen ist und wer gekommen ist. Und ich möchte da bei einzelnen Leuten noch einen Moment stehen bleiben. Die einen haben Stoff gebracht, die anderen haben Gold, Silber, Bronze gebracht und auch noch etliche gehabt, die haben Akazienholz gebracht. Weil alle Holzgegenstände sind aus Akazienholz gewesen. Jetzt, wer heute in Israel ist und dort in die Wüste runtergeht, der sieht noch so arme Kreaturen von Bäumen mit so flachen Blätterdächeln, die Akazien sind. Und für mich ist es ein Wunder, wie die noch in der Wüste überall wachsen. Ich glaube, ich habe das schon mal erwähnt, wie das passiert. Die haben so längliche, dünne Sämli und die Vögel gehen die fressen, können die aber nicht verdauen. Und dann tun sie beim Fliegen irgendwo herschiessen, in der Wüste wieder. Und dann ist um das Sämli herum ein bisschen Dreck vom Vogel noch. Und dann ist das gerade der nötige Dünger, den das Sämli hat, dass dort wieder eine Akazie wachsen kann. Einfach wieder etwas von der Grösse, von der Allmacht, vom Wunder Gottes, das er in die Natur, in die Schöpfung gelegt hat. Da in dieser Zeit nimmt man an, dass es noch Akazienwälder gegeben hat, die Tannen sind bis 30 Meter hoch und bis 1 Meter Durchmesser. Das spezifische Gewicht der Akazie, der ägyptischen Akazie, rechnet man mit ungefähr 800 Kilo der Zentner. Also ist sehr schweres Holz. Ist schwer wie der Eiche und ungefähr doppelt so hart wie Eiche. Aber sehr beugsam. Und dann, darum ist der Trocknungsprozess unendlich lang, der geht sehr lang. Das heisst, im grünen Zustand ist das Holz lebendig und dreht und macht und verkehrt und die Fasern gegenläufig. Und wenn ich jetzt die Akazie noch ein bisschen mit uns vergleichen, als Menschen, hat uns Gott auch bearbeitet, als Steine in seinem Haus hinein. Und jeder ist ein Invidium für dich. Jeder ist vielleicht draussen durch hart und schwierig und kompliziert und mit den Fasern gegenläufig und so weiter. Jetzt könnten wir da manchmal aufzählen und alleine da bleiben. Ich will nicht einfach mehr darauf eingehen. Ich will nur einen Gedanken noch sagen. Die Bäume oder das Holz, das da gebracht worden ist, es hat 48 Bretter gewesen, die nachher ein Haus eigentlich als Ganzes dargestellt haben. Sind wir uns bewusst, dass eins von diesen Brettern ungefähr 680 Kilo war, oder einmal 600 Kilo. Dann sind zwei Silberfüße gekommen mit 120 Kilo. Das ist einfach ein Gewicht. Also ihr habt da alleine, nur die Bretter ringsum, haben wir vielleicht 28 oder 30 Tonnen Gewicht, das da hat nachher müssen transportiert werden. Aber zuerst haben sie das jetzt Mose gebracht. Also da ist ein Vater zu seinen 7 Söhnen gegangen und hat gesagt, Mann, jetzt bringen wir den Stamm dort her. Dann ist der aufgeladen worden und der ist hergetragen worden, im Schweisse des Angesichts. damit die Stiftshütte gebaut werden können. Einfach, dass wir uns das nicht zu leicht vorstellen. Die haben nicht einfach das Portemonnaie vorgenommen und dann hat einer ein 20er-Nötchen und der andere ein 100er-Nötchen eingelegt und dann war es erledigt gewesen. Wir haben das jetzt einfach mit diesen Weihnachtspäckchen. Da können wir es ein bisschen in dem Stil machen. Aber sie waren gefordert gewesen. Sie haben da etwas mitgegeben. Und da steht immer wieder, ein jeder, dessen Herz willig war, wo der Geist getrieben hat und so weiter. Und damit möchte ich zum nächsten Gedanken kommen. Und da möchte ich die drei Bereiche ein bisschen ansprechen. Hand, Kopf und Herz. Hand. Wenn wir anschauen, was nachher die zwei Männer, der Bezalel und der Oholiab, gemacht haben, wo der Geist Gottes bekommen haben, so sind das für mich absolut hochbegabte Männer gewesen. Die haben nicht nur mit Metall sind die gut gewesen, oder nicht nur mit Holz, sondern sie sind mit Edelmetall, Kunstschmiede sind sie gewesen. Sie haben Edelsteine können einfassen, sie haben aber auch Stoff können verarbeiten. Sie haben jetzt mit allen Materialien können umgehen und auch Materialien noch irgendwie miteinander können verbinden, dass es eine Falle gemacht hat, dass es etwas Schönes ist worden, dass es etwas Wunderbares ist gewesen, zum Anschauen für die Gegenwart Gottes. Er hat die zwei befähigt. Ich will nachher noch auf die zwei kommen, noch explizit, aber ich will zuerst bei der Hand bleiben. Die Hand steht für all das, was wir machen können. Was wir anlangen können, was wir anpacken können, was wir unterstützen können. Und er hat auch uns zwei Hände gegeben. Und wir wollen die immer wieder brauchen, dort, wo wir Möglichkeiten haben, wo wir sehen, zum Hand anlegen, sei das bei Geschwistern, bei Eltern, bei Kranken, da wollen wir die Hand anlegen und helfen und so auch als Mitarbeiter Gottes den Dienst tun an dem Ort, wo er uns hergestellt hat. Der Kopf. Wenn ihr mich jetzt fragt, ich habe von Blumen, verstehe ich nicht so unendlich sehr viel. Wenn ich Blumen habe, dann poste ich etwa den Frauen mal etwas. Posten. Und damit hat sich. Sie hat Freude an den Blumen. Und dann ist das etwas Schönes. Aber den Morgen, wo man hier eingelaufen ist, hat man müssen sagen, da hat eine Person mit Kopf hat das dekoriert. Sie hat nicht einfach einen künstlichen Strauss da hergestellt und gesagt, den kann ich das ganze Jahr lassen, der passt immer, der ist gut da. Sondern sie tut das der Zeit anpassen, im Herbst etwas Herbstliches, wie wir es jetzt haben, im Frühling etwas Frühliches mit Blüten und so weiter. Das ist angepasst. Also die Personen, die das machen, machen es mit Kopf, mit Überlegen. Sie tun den Spielraum, den sie haben, nutzen es aus. Wir wollen das im Reich Gottes gleich machen. Wir haben in jedem Bereich haben wir einen Spielraum. Der, der den Gottesdienst leitet, der hat gewisse Leitplanken, der Thomas hat gewisse Leitplanken, aber die hat er auch total ausgenutzt. Er hat es einmal so, das andere Mal so. Er lässt sich da leiten. Und er hat Menge Gedanken, auch mit dem Bibelwort, mit dem Grußwort, mit den Liedern, hat er bereits die Botschaft eingeleitet. Als Mitarbeiter Gottes. Also wir wollen unsere Ideen, wenn wir einsetzen, wir wollen mit Kopf und zuletzt noch mit Herz, wenn wir den Dienst tun. Wir machen hier viel Besuch. Das gibt Leute, die haben viel Besuch selber und es gibt Leute, da kommt nie ein Mensch da rein oder kaum. Die haben kaum einen Besuch. Ein alter Mann, der war traurig, er hat Angehörige, aber er hat kaum einmal jemanden reingeschaut. Kurz vor der Weihnacht hat er einen wunderbaren Pullover an. Woher hast du den Pullover? Den hat mir der Sohn geschickt. Und da kann man sagen, ja, aber das ist doch jetzt wirklich ein Zeichen. Vom Sohn ein Zeichen auf die Weihnacht. Was sagt der Mann? Er sagt, das ist es. Aber das Herz fehlt. Welche Tragik. Der Sohn hat einfach eine Pflicht gemacht. Das ist eine Pflichtübung und für ihn ist jetzt Weihnachten erledigt. Der Altvater hat etwas und jetzt kann er wieder eine Weile ruhig und zufrieden sein. Welche Tragik. Und da haben wir eine Gruppe, die mitgemacht hat, wo die Bibel sagt, wo Gott sagt, deren Herz sie dazu drängte. Deren Herz sie dazu führte. Wie schön ist es dann, wenn dies oder mein Herz uns zu einem Dienst führt. Dann kommt es nicht darauf an, wie die Reaktion ist. Weil dann machen wir es aus einer Überzeugung heraus, dass wir es für Gott machen. Und ob dann Dank entgegenkommt oder nicht, spielt für, für uns eigentlich keine Rolle. Ob schon wir sicher Dank gern haben, das möchte ich nicht so auf dem Tisch wischen. Aber einfach, wir sind nicht abhängig von dem. Jetzt, wenn wir es mit Herz machen, können wir auch mit Leuten umgehen, wie die beiden, die uns hier erwähnt sind, Bezalel und Holiab, die sind mit Leuten umgegangen, die völlig anders ticken als sie. Sie sind in der Lage, diese Leute einzusetzen für ihre Aufgaben, ihren Fähigkeiten entsprechend. Und wenn ich es jetzt wieder mit einem Bild vergleiche, sind sie in der Lage, wie man einen Edelstein schleift. Ein Edelstein schleifen, könnt ihr nicht einfach eine rauche Scheibe herheben und etwas so machen. Und wichtig ist, dass das Material fortgeht, sondern dass möglichst wenig Material weg und möglichst stark das Licht nachher spiegeln. Dass die Oberfläche glänzig wird und so weiter, das braucht ein Fachwissen. Die zwei haben das gehabt. Und Gott will es dir und mir auch schenken, dass wenn wir einander, in Anführungszeichen, schleifen, oder einander wollen helfen, dass das auch in einer grossen Liebe passieren darf, mit Herz. Und das Gleiche wieder mit dem Bearbeiten vom Holz, dass wir nicht einfach die Säge und den Rauchhobel nennen oder den Hammer und das Ganze schauen, wegzuklopfen, sondern dass wir schauen, das daraus zu machen und an uns zu helfen, wo Gott will. Ja, von einem gläubigen Meister gelesen, der eine Firma hatte, eine Holzverarbeitungsfirma, also eine Schreinerei. Und er hat gefunden, er will wirklich einmal etwas Wunderbares machen aus Akazienholz. Er hat in einer Wohnung von sehr vermögenden Leuten hat er das Gefühl gehabt, er will dort die Wände täfern mit Akazienholz. So ein bisschen als Erinnerung an die Stiftshütten und an die Verbindung und so weiter. Und er hat einen Lastwagen Akazienholz geholt und dann hat er angefangen. Er hat das zweckgelassen, er hat das gerichtet und als er ein bisschen später geschaut hat, ist alles wieder so gewesen. Und dann hat er es nochmal gehobelt, wieder gerichtet. Und als er ein bisschen später wieder dazu ist, es wieder so gewesen, in alle Richtungen. Was hat er am Schluss gemacht? Er hat am Schluss alles zusammengesackt zu ganz kleinen Dings und hat ein paar Gäpfe verleiht und alles fest runtergeleimt am Boden. Ende. Der hat es nicht mehr bewegt. Gott will mit dir und mit mir nicht das machen, sondern er hat uns Zweck bestimmt. Dass wir einander helfen, dass wir einander ermutigen, dass wir füreinander da sind und einander aufs Ziel hinweisen. Wenn wir jetzt noch zu diesen beiden gehen, ist für mich schon der Name interessant, wo die heissen. Der Bezalel heisst «Im Schatten Gottes». Und das heisst, sein Leben ist wie das Leben vom Herrn Jesus im Schatten Gottes gewesen. Er selber ist nicht im Rampenlicht gestanden. Lesen wir von ihm noch etwas anderes, wie gerade die paar Verse, die da erwähnt sind? Nein. Auch am Schluss, wo es ganz fertig war, ist er nicht auf ein höchstes Podest geklopft worden. Es ist um die Stiftshütte gegangen und um die Gegenwart Gottes. Und ich denke, das ist uns auch eine wichtige Botschaft. Bei was geht es oder um was geht es bei deinem Dienst, den du machst? Bei was geht es bei meinem Dienst, den ich mache? Geht es immer um die Gegenwart und um die Ehre Gottes? Oder suche ich mir irgendetwas Eigenes, etwas Egoistisches? Es wäre schade. Da sehen wir ein anderes Vorbild. Bei ihnen ist es nur um die Sache Gottes gegangen. Und darum ist sein Name sehr passend. Sein Name war im Schatten Gottes. Näher in der Gegenwart Gottes, sonst wäre er nicht mehr im Schatten Gottes. Und durch das hat er täglich die Leitung und die Führung von Gott gehabt, was wie soll gemacht werden. Der zweite, der Holiab, heisst Zelthütte des Vaters. Und auch diese Bedeutung gefällt mir und hat mir gefallen. Das heisst, beim Bauen, wo sie dran sind, haben sie immer wieder den Gedanken gehabt, das ist die Zelthütte von unserem himmlischen Vater, der da wohnen will. Das heisst, der Ewigkeitsbezug, der Gottesbezug war immer gegenwärtig. Ist es bei uns auch so, in unserem Handeln, in unserem Alltag, in deiner schwierigen Situation, ob vielleicht in der Firma im Moment bist, in deinem Spannungsfeld, in der Ehe, in der Familie? Einerseits im Schatten Gottes, auch unter seinem Segen, aber du bist dran an der Zelthütte des Vaters am Bauen. Auch wenn das so äußerlich nicht mehr gerade gleich aussieht, aber wir sind alle dort dran. Und darum sind wir die zwei Männer ein leuchtendes Vorbild auf den Herrn Jesus her. Er ist auf die Erde gekommen und er hat mit einer Gruppe, mit einem Häufchen, schwierigen Typen, wenn ich die mal so böse und so grob sagen kann, die Jünger, das war ein bunter Strauss gewesen. Und wenn wir am Schluss von seinem Leben schauen, wo er gekreuzigt worden ist, müsste man sagen, das Leben war eine Katastrophe gewesen. 3 bittere Jahre mit denen, nichts weder irgendwie Unverständnis, unbelehrbar, und so weiter. Und am Schluss haben ihn all verlassen. Ganz allein ist er an dem Kreuz gehangen. Der Johannes noch unten dran und sonst alle anderen sind verstorben und verschwunden gewesen. Aber er hat den Grundstein gelegt. Er hat es im Schatten Gottes gemacht. Er hat nichts gemacht ohne den Willen von seinem Vater. Und Gott hat es gesegnet. Von diesen 12 Jüngern ist nachher die Gemeinde entstanden, die heute weltweit sein darf. Und am Kreuz hat er uns einen Platz vorbereitet, einen Platz parat gemacht, wo wir jederzeit und immer in die Gegenwart Gottes können. Das Kreuz ist die Tür in die Gegenwart Gottes. Welches Vorrecht. Und so ist auch das Bild da, wenn ich das jetzt als Bild nehme, die Geschichte, ist uns mitunter ein neutestamentliches Bild, das uns in die Gegenwart Gottes führen will. Durch Jesus Christus, der uns auch den Platz parat gemacht hat und heute nicht nur bei uns wohnen, in der Stiftshütte, wo wir da alle Wochen ins Silo gehen müssen, und dann ist er da hinten irgendwo in der Gegenwart oder da hinten, sondern er hat Wohnung genommen in uns. Durch Jesus Christus, durch die Wiedergeburt, will er in dir und in mir wohnen und uns führen und leiten in all diesen Alltagsfragen. Ich bete noch. Herr Jesus, ganz herzlichen Dank. Wir können einfach nur stillstehen, anbetend und dankend vor dir für das, was du für uns da hast. Du hast die Herrlichkeit beim Vater verlassen. Du bist Mensch geworden. Du bist in dein Eigentum gekommen, im Wissen, dass du von den Deinigen nicht angenommen, nicht aufgenommen wirst. Du hast keinen Platz gehabt. Aber jetzt hast du uns Türen aufgetan in die Gegenwart Gottes. Du hast uns einen Platz gemacht, wo wir alle, jedes Einzelne, jederzeit dürfen herkommen. Danke, Herr Jesus, dass du aber auch in uns Wohnung genommen hast, dass du uns führst, auch in dieser Zeit, wo wir sind. Und auch wenn wir jetzt wieder auf die Adventszeit zugehen, wo es einerseits immer dunkler wird, Nächte immer länger, dürfen wir wissen, dass du immer näher bist. Und wir wollen uns wieder freuen, an deinem Ersten kommen, aber vor allem auch, dass du bald wieder kommst und die Deinigen willst zu dir holen. Segne du jedes von der Gemeinde, auch im weiteren Verlauf von dem Tag, bewahrest du in dir. Amen.